Willkommen zu Lohnt sich das? Der Standard-Podcast über Geld. Mein Name ist Natascha Ickert. Heute tauchen wir ein in die Welt von Social Media. Es geht um Influencer und zwar nicht um irgendwelche, sondern um die, die ihre Familien in den Vordergrund stellen. Ihre Kinder fotografieren uns, ihr Haus zeigen, den Partner oder die Partnerin. Man kann sagen, sie dokumentieren ihr gesamtes Leben. Und wir tauchen heute ab und zeigen euch die Höhen und die Abgründe und die Dystopien, die dabei entstehen können. Und wie viel Geld verdient man eigentlich damit, wenn man seine Kinder zeigt? Und ich habe mir dafür eine tolle Expertin ins Haus geholt, und zwar die Lydia Keck. Sie ist 28 Jahre alt, wohnt in Wien und arbeitet seit 5 Jahren bei der Influencer- und Werbeagentur Follow und hat das Influencer-Management aufgebaut. Zu 5 betreuen sie jetzt gerade 18 InfluencerInnen und Content-CreatorInnen aus Österreich. Herzlich willkommen, Lydia.
Vielen lieben Dank für die Einladung.
Ja, bevor wir tiefer ins Thema einsteigen, hier ein wichtiger Hinweis. Es lohnt sich, uns auf Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer ihr Podcasts hört, zu abonnieren. Dann verpasst ihr nie eine neue Folge. Lydia, wir starten gleich mal. Und zwar, du hast ja auch ein Kind, wenn ich das gleich mal verraten darf. Würdest du es denn auf Social Media zeigen?
Das mache ich bereits, aber in einem sehr reduzierten Ausmaß. Also man sieht mein Kind von hinten oder mal die Füße oder mal die Hände oder wenn ich sie trage, aber ihr Gesicht zeige ich nicht, nein.
Und dann gleich noch eine persönliche Frage hinterher. Du hast dich ja entschieden, hinter der Kamera zu stehen sozusagen, beziehungsweise hinter dem Vorhang zu stehen. Du würdest ja eigentlich vor dem Vorhang viel mehr Geld verdienen. Warum hast du dich denn entschieden, Influencer-Managerin zu werden?
Ich glaube, um Influencer zu sein, muss man eine Leidenschaft dafür haben. Und da muss ich ganz ehrlich eingestehen, dass in mir nicht so ein Feuer dafür brennt. Also ich konsumiere sehr gerne, ich setze mich auch sehr gerne mit dem Thema auseinander. Ich poste auch ab und zu gerne mal ein paar Stories, aber so aktiv wirklich da mein Herzblut reinzustecken, das bin ich einfach nicht.
Heute geht es ja um Family-InfluencerInnen. Welche gibt es denn da in Österreich gerade?
Also da gibt es zum Beispiel die Familie von der Zwuck und ich. Das sind die Julia und der Alexander. Die haben einen recht großen österreichischen Account, haben 3 Kinder und zeigen da so ein bisschen Familienalltag. Es gibt natürlich noch ganz viele andere Family-Influencer, was aber auch ganz modern ist, beziehungsweise wovon es sehr viele gibt, sind Influencerinnen, die auch Moms sind und die einfach so ihren Alltag zeigen als Mama, aber auch als Mutter. Und das kommt immer super gut an und da ist auch immer das Interesse und das Engagement besonders groß.
Da kommen wir nachher drauf, dass das Engagement so groß ist, nämlich dann mit den Kindern. Jetzt hast du schon gesagt, es gibt Mom-InfluencerInnen, jetzt gibt es aber auch diese Bewegung von Tradwives, also gibt es da sozusagen noch ein paar Möglichkeiten?
Ja, zum Beispiel gibt es jetzt auch immer wieder die Regenbogenfamilien, verschiedene andere Familienkonstellationen, die man auf Social Media verfolgen kann. Dad-Influencer gibt es natürlich auch. Also ich glaube generell das Thema Influencer, da gibt es nichts, was es nicht gibt. Es gibt so viele verschiedene Spezialisierungen und Arten und Interessen, die da verfolgt werden. Und ja, die Masse ist sehr breit.
Das glaube ich. Und jetzt kann ich mir vorstellen, es gibt ja besonders viel weibliche InfluencerInnen und auf denen lastet ja irgendwie ein Druck, wenn sie zum Beispiel Fitness-Influencerinnen sind. Sie posten ja auch viel ihren Körper zum Beispiel, zeigen ihren Alltag eben auch her. Das verändert sich ja natürlich alles, wenn man ein Kind bekommt. Vielleicht hast du da Einblick in eine Influencerin, die irgendwie das mit dir geteilt hat. Also wie geht man damit um, wenn man sozusagen eine Lebensveränderung plötzlich in der Art hat?
Ich glaube, dass egal, ob man Influencerin ist oder nicht, wenn ein Kind ins Leben kommt, dann ändert sich einmal sehr viel. Und man hat so ein bisschen einen Zutritt zu einer neuen Welt, die einem davor einfach nicht so bewusst war, dass sie überhaupt existiert. Und bei einem persönlich tut sich natürlich auch sehr viel. Also man hat ganz andere Gedanken, ganz andere Sorgen und ganz andere Vorstellungen von Sachen, wie die schön sind und von Sachen, die einem nicht mehr so gut gefallen. Also es ändert sich ja ganz viel in der Perspektive, wenn man Mama wird. Und Influencerinnen, bei denen ist das natürlich nicht anders. Was dann plötzlich sich ändert, ist natürlich die Möglichkeit, auf andere Art von Content, andere Art von auch Geld zu machen, ja, weil du natürlich mit deiner Familie eine neue Sparte in deinem Leben herzeigen kannst und nochmal deine Vielseitigkeit da betonen kannst, wenn du das möchtest.
Welche Themen bedienen die denn? Kann man denn dann zum Beispiel bedienen als Family-Influencerin?
Das ist total unterschiedlich. Also bei vielen ist das Thema, beginnt alles eigentlich schon in der Schwangerschaft. Ja. Das Thema Schwangerschaft und Influencen, da geht's los. Ja. Mit von, welche Cremen verwendest du, dass du keine Dehnungsstreifen bekommst, über zu welchen Kinderwagen brauchst du. Also die Schwangerschaft ist einmal, glaube ich, so der Grundbaustein. Und dann geht's einmal los mit Alltag, Familienalltag, ich habe ein Baby, alles ändert sich. Aber auch mit dann irgendwann mal Mittagessen, gemeinsam kochen, generell gemeinsam kochen, gemeinsam basteln. Welche Routinen hat man als Familie? Also wirklich einen konkreten, authentischen Einblick in den Alltag zu geben. Ich glaube, darauf haben sich die meisten Family-Influencer fokussiert.
Und du hast ja bestimmt so Einblick darin, welche Werbekunden kann man damit kreieren? Ist das sozusagen ein Riesenmarkt? Ich nehme an, ja.
Ja. Das Ding ist, dass Family-Influencer von vielen automatisch einen Vertrauensvorschuss bekommen. Weil du natürlich, wenn du so Einblicke in dein privates Leben gibst, in deine Familie, baust du dir natürlich ein Vertrauen zur Community auf und die fühlen sich natürlich sehr verbunden mit dir. Das heißt, Family-Influencer haben dann noch einmal oft eine ganz andere Credibility, ja, und eine Community, die viel kaufkräftiger ist. Und das wissen Firmen. Das heißt, der Trend von Kunden mit Influencerinnen zusammenzuarbeiten, die ein Kind haben, ist definitiv gegeben. Influencerinnen arbeiten mit Marken aus allen Branchen zusammen. Also da gibt es mittlerweile eigentlich keine Branche mehr, die kein Influencer-Marketing macht. Aber als Influencerin mit Kind oder als Family-Influencer öffnen sich noch einmal andere Türen zu Themen wie eben Kindermöbel, Spielsachen, Kinderwegen, Autositz, aber auch eben die ganze Schwangerschaftsgeschichte. Damit kann man halt richtig Geld machen. Also mir wurde, wie ich schwanger war, immer gesagt, es gibt zwei Sachen im Leben, mit denen man richtig Geld machen kann. Und das ist einmal das Thema Schwangerschaft und das zweite ist das Thema Hochzeit. Also dort liegt anscheinend das Geld.
Na, verstehe. Und vielleicht kommen wir jetzt zu deinen Aufgaben als Influencer-Managerin. Was machst du denn eigentlich genau?
Ich bin im Prinzip für meine Influencer, die ich betreuen darf, zuständig dafür, dass die Kooperationen und die Anfragen, die sie bekommen, reibungslos ablaufen, ohne dass sie großartig involviert sind, sondern dass sie sich mehr auf die Content-Produktion konzentrieren können. Ich kümmere mich um die Kundenkommunikation, ich kümmere mich um Verhandlungen, ich kümmere mich um das ganze Organisatorische und Administrative rundherum und schaue, dass sie Influencerinnen und Content-Creatorinnen sich aufs Influencer- und Content-Createn konzentrieren können und weniger mit dem Organisatorischen zu tun haben.
Das heißt, auch wenn Werbekunden auf die jeweiligen Personen zukommen, managst du das sozusagen?
Genau, dann kommen sie als erstes mal zu mir. Ich bin dann in der Absprache mit den Influencern und der Kontakt besteht über mich.
Das heißt, du weißt aber auch, was besonders wertvoll ist. Sind es die Klicks? Ist es die Verweildauer? Sind es die Kommentare? Ist es das Gesamtpaket? Sind es die Follower?
Das ist ein sehr interessantes Thema, weil das jeder Kunde immer ein bisschen anders sieht. Weil manche Kunden legen total viel Wert darauf, mit Influencerinnen zusammenzuarbeiten, die total viele Follower haben. Mhm. Und dass die dann aber 200.000 Follower hat und nur 100 Likes auf ihre Bilder, ist ihnen egal. Hauptsache, sie haben jemanden mit 200.000 Followern. Gibt aber auch Firmen, die verstanden haben, dass das Thema Engagement und Reach eigentlich ausschlaggebend dafür sind, dass eine erfolgreiche Influencer-Kooperation stattfinden kann.
Spannend. Ich dachte, da gibt es fix irgendwie.
Nein, also natürlich achtet man darauf, dass Beiträge, die besonders viel Reichweite haben, die sind natürlich wertvoller für die Kunden, definitiv, ja, als Beiträge, die weniger Reichweite haben. Aber im Endeffekt, die Kriterien dafür legt jede Agentur, jeder Kunde im Prinzip selbst fest, was ist Erfolg an einer Kampagne.
Aha. Und jetzt kommen wir natürlich zur absolut spannendsten Frage. Wie viel kann man denn damit verdienen? Das ist wahrscheinlich immer sehr unterschiedlich, aber vielleicht kannst du ein Beispiel nennen.
Ganz genau, das ist leider extrem unterschiedlich und das kann ich auch gar nicht so in einen, kann ich nicht gar nicht alle in einen Topf stecken, weil ich kenne Content Creator, die für 200 Euro eine Story auf Instagram veröffentlichen. Ich kenne Content Creator, die 10.000 Euro für ein Reel auf Instagram bekommen. Da ist einfach so viel dazwischen und das kann man einfach leider nicht pauschalisieren. Ich glaube, dass man sich im guten Durchschnitt befindet mit so 800 Euro für ein Reel und so 400 Euro für eine Story mal auf Instagram und auf TikTok wahrscheinlich auch 800 Euro. Wenn ich so den ganzen Durchschnitt von allen Content Creatern und von allen Influencerinnen in Österreich einmal mir anschaue.
Und wie viel kann man dann so machen im Monat oder in der Woche oder am Tag? Ich weiß nicht, ist wahrscheinlich auch unterschiedlich, aber...
Das ist auch unterschiedlich, ja. Das kommt ein bisschen drauf an. Erstens mal, welche Zeit wir haben. Das vierte Quartal im Jahr ist mit Abstand das stressigste. Das sind ein paar Aktionen, die für das Thema Influencer-Marketing super interessant sind, wie zum Beispiel der Black Friday, der Cyber Monday, Weihnachten. Das sind lauter Aktionen für Kunden, beziehungsweise haben viele Kunden einfach Aktionen, die sie natürlich promoten wollen. Und das Thema Influencer-Marketing ist dann natürlich besonders spannend. Ja, ich würde sagen, dass der Durchschnittsverdienst von Content-Creatern wahrscheinlich im Monat so um die 4.000 5.000 Euro liegen kann, wenn du ein durchschnittlicher Influencer bist und ein durchschnittliches Monat hast. Es gibt sicher Monate, da sind es mehr. Es gibt sicher Monate, da ist es weniger. Also es ist ein bisschen abhängig von der Anzahl der Anfragen und ja, wie viel gerade generell zu tun ist.
Das ist trotzdem nicht wenig, finde ich.
Ja, absolut.
Und wie viele FollowerInnen muss man dann eigentlich haben, damit man überhaupt schon als Influencerin gilt oder damit sich Werbekunden überhaupt für einen interessieren?
Mittlerweile gar nicht mehr so viele. Also früher war es wirklich so, dass du eine Mindestreichweite haben musstest. Aber durch diese Möglichkeit von UGC-Content, also User-Generated Content, sind bereits Profile, die sehr klein sind, aber das Auge für Spezielle haben, sehr interessant für Unternehmen. Und auch wenn du nur 2000 Follower hast, wenn du regelmäßig aktiv bist und regelmäßig Content veröffentlichst, der auch noch ästhetisch ist oder dem Kunden gefällt, bist du für Kunden automatisch schon attraktiv als Content Creator.
Hat man eigentlich einen Nachteil, wenn man österreichische Content Creatorin ist? Weil der Markt ist ja doch relativ klein, oder ist es egal?
Das ist ein bisschen schwierig zu beantworten, würde ich sagen. Es gibt natürlich bei manchen Branchen, wie zum Beispiel bei Fashion, wäre es viel besser, wenn du in Frankreich stationiert bist als in Österreich, weil die Fashion-Industrie an Österreich jetzt natürlich viel weniger Interesse hat als an dem französischen Markt. Das heißt, das spielt natürlich eine Rolle, ja. Ich glaube, dass du als Content-Creatorin in Österreich aber trotzdem schon viel Geld machen kannst, wenn du es richtig machst. Und dass der österreichische Markt dennoch für Österreich relevant ist. International wahrscheinlich jetzt nicht so. Im Dachraum wahrscheinlich ist dann Deutschland doch dominierender. Aber trotzdem ist Österreich vom Influencer-Markt her definitiv nicht unrelevant.
Und haben die bekannten InfluencerInnen eigentlich immer eine Agentur im Hintergrund oder machen manche auch das einfach selbst?
Also mittlerweile haben viele ein Management. Vor ein paar Jahren war das noch anders. Aber jetzt werden gerade viele von Managerinnen betreut. Aber es gibt noch immer ein paar, die alles selbst machen und die von eben ganzen Kundenkontaktverhandlungen, Vertragsprüfungen, Rechnungslegung und allem drum und dran zusätzlich zum Thema Content erstellen, sich Konzepte überlegen und so weiter, alles selbst machen. Die haben natürlich meinen größten Respekt, weil ich weiß, wie viel Aufwand hinter einer Kooperation steckt.
Gibt es eigentlich mehr Mom oder mehr Dad-Influencer?
Mom. Also ich traue mich zu sagen, dass es mehr Mütter gibt, die ihre Kinder auf ihrer Social-Media-Reise mitnehmen als Väter.
Komisch, weil auch für die gäbe es ja mehr Klicks, oder?
Ja, stimmt. Aber ich glaube generell, dass Frauen ein bisschen mehr dazu tendieren, Influencerinnen zu werden als Männer. Also wenn wir intern recherchieren für Kundinnen und Kunden, für Projekte, merken wir immer, dass es ein bisschen leichter ist, weibliche Content-Creatorinnen zu finden als männliche. Und dementsprechend gibt es meiner Meinung nach auch mehr weibliche Eltern-Influencer als männliche.
Viele Family-Influencerinnen, beziehungsweise man sagt auch Sharenting, also man shared Parenting-Erfahrungen, zeigen ja ihre Kinder. Und das finde ich ja doch einen sehr speziellen Fall, da Kinder ja nicht selber entscheiden können, ob sie da, wenn sie besonders klein sind, ob sie das wollen oder nicht. Mhm. Und dann kommt es natürlich oft darauf an, was gezeigt wird von ihnen. Ist es dann wirklich so, dass man mit Kindern viel mehr Klicks bekommt?
Ich glaube, dass Family Content sehr interessant ist, ja. Weil ich glaube, dass die Bubble, in die man sich eben begibt, sobald man selbst mit dem Thema konfrontiert ist, sehr einvernehmend ist. Und ich glaube, dass Family-Influencer eben durch diesen Vertrauensvorschuss, den jeder von uns ihnen gibt, dadurch, dass sie eine Familie sind, wir vertrauen Familien ja im Prinzip.
Gesetzlich ist es ja erlaubt, Kinder zu zeigen.
Ja. Yeah.
Was ist denn, könnten denn die Nachteile davon sein, wenn man Kinder im Internet sozusagen öffentlich alles von ihnen zeigt im Leben?
Das ist ein sehr heikles Thema, weil ich traue mich zu sagen, dass ein Großteil der Eltern weiß, was das Beste für ihr Kind ist. Und ich finde nur, dass man, bevor man beginnt, seine Familie öffentlich zu zeigen, sich einfach den Risiken bewusst sein muss, die das mit sich bringt. Und einfach auf Basis dessen eine Entscheidung dann trifft, die mit diesem Hintergrundwissen getroffen wird und jetzt nicht einfach, man probiert es einfach mal und man schaut sich es einfach mal an, sondern da ist einfach eine gewisse Gefahr dahinter in unterschiedlichen Bereichen, der man sich bewusst sein muss.
Und zwar, welche Risiken oder Gefahren wären das?
Naja, wie du schon gesagt hast, das Thema Privatsphäre, eine Sache, wie Family-Influencer entscheiden oft für ihre Kinder, wie und was und wo sie zu sehen sind. Und ich denke mir dann halt, oft, wenn es ein erwachsener Mensch wäre, wäre es der Person wahrscheinlich vielleicht nicht so recht, so gezeigt zu werden. Also das ist mal ein Punkt. Zweiter Punkt ist das Thema Sicherheit. Wenn man ein großes öffentliches Profil hat, hat man auch das Thema, dass viele Menschen das auf deinem Profil sehen und damit auch sehen, was du tust und wo deine Kinder sind. Ich würde nicht wollen, dass jeder weiß, wo meine Kinder sind. Sowas wie auch das Thema Identitätsentwicklung. Wenn du als Kind die ganze Zeit auch diesen Druck hast, hübsch aussehen zu müssen und da überall mitzumachen. Also ich glaube, das macht halt auch was mit dir selbst. Und natürlich auch das Thema Übersexualisierung. Es gibt natürlich einfach kranke Menschen auf der Welt, ja, und Leute, die unschuldigen Content von Kindern einfach mit anderen Augen betrachten.
Ja, das hast du eh schon sehr viel genannt. Es haben sich ja auch einige, die jetzt erwachsen sind, gemeldet. Es gibt ja ganz viel im Internet auch, die gesagt haben, es hat sehr viel mit mir gemacht. Das hat eigentlich mein Leben zerstört, dass jeder wusste, wann ich krank bin, wie ich krank bin, mich beim Weinen gesehen hat.
Total.
Mich halbnackt gesehen hat, auf der Straße angesprochen wurde, in der Schule gemobbt wurde.
Muss ganz schlimm sein. Also, dass so viele Leute so private und intime Dinge von dir wissen, also das stelle ich mir furchtbar vor, vor allem gegen deinen Willen. Es ist ja eine Sache, wenn du dich selbst dazu entscheidest, das mit deiner Community zu teilen und eben zu sagen, ich bin dazu bereit, das preiszugeben. Aber als Kind kannst du es nicht aktiv entscheiden, was du preisgibst und was nicht. Und wenn das deine Eltern machen für dich und da einfach nicht Rücksicht auf dich genommen wird, sondern das einfach vielleicht für die Klicks oder für die Reichweite gemacht wird, das finde ich immer ganz furchtbar.
Ja, verstehe ich. Und dann ist auch die Frage, vielleicht hast du dann einen Blick, wenn man Geld sozusagen verdient mit Kindern, wer den bekommt? Bekommen dann die Eltern? Bekommen dann die Kinder? Gibt es da irgendwelche Vereinbarungen?
Was ich schon glaube, ist, dass viele Eltern das dann halt den Anteil, wenn es jetzt um Kooperationen geht, die auf Basis des Kindes stattfinden, wie zum Beispiel Kinderwagen oder wo die Kinder aktiv mitgestalten, dass sie einen Teil da eventuell zur Seite legen. Also das kann ich mir sehr gut vorstellen und ihnen dann halt zum Beispiel geben, wenn sie 18 Jahre alt sind. Das würde zumindest in meinen Augen Sinn machen und wäre auch nur fair.
Also bei der Mental Health Frage habe ich mir irgendwie so gedacht, ob das sozusagen nicht einen Druck irgendwie auch auf Frauen irgendwie auslöst, auch so einen mentalen, weil du denkst, oh Gott, ich verändere mich, mein Körper verändert sich, muss ich jetzt meinen Content verändern?
100%, ja. Ich glaube, dass sich schwangere Content-Creatorinnen einfach mit dem Thema auseinandersetzen müssen, wirklich aktiv. Möchte ich, dass das Einfluss hat auf meinen zukünftigen Content oder nicht? Und das ist natürlich Druck, weil man eventuell alles, was man bisher gemacht hat, auf den Kopf stellen muss und nicht weiß, ob das bei der Community dann gut ankommt oder nicht. Also es geht sicher mit Druck einher, den man sich selbst natürlich auch nochmal mehr macht. Und ja, umso wichtiger ist es da eben eine fundierte Entscheidung zu treffen und das eben bewusst zu machen und sich die ganzen Risiken und so weiter bewusst zu sein.
Und kann denn jetzt eigentlich jeder Family-Influencerin oder Influencer werden? Und falls ja, was muss man denn da machen?
Ich finde, das ist eine Entscheidung, für die man sich sehr viel Zeit nehmen sollte und die man unter eben Bewusstsein aller Risiken treffen sollte. Und das ist, auch wenn man es vielleicht nur kurz überlegt, gibst du trotzdem den Leuten kurz einen Einblick in dein Leben, ja, und in das Leben deiner Familie. Und ich habe ein super Beispiel gehört vor kurzem, wenn du auf der Straße gehst, würdest du da fremden Leuten ein Foto von deinen Kindern zeigen oder von deiner Familie zeigen. Und ich glaube, dass eigentlich niemand von uns einfach auf der Straße fremden Leuten Fotos von sich und seinen Kindern oder Familie oder was weiß ich zeigen würde. Und so machen wir es aber ja auf Social Media. Da zeigen wir auch unseren Content und uns selbst fremden Menschen. Und da muss man einfach überlegen, ob man seine Kinder davor nicht einfach schützen möchte oder eben nicht. Und ich finde, es gibt ganz viele, die das ganz toll machen und die sich da davor Gedanken gemacht haben und die da eine bewusste Entscheidung getroffen haben und das auch durchziehen. Die liebe Ebru Erkut aus Wien zum Beispiel, die ist Anfang des Jahres irgendwann Mama geworden, hat aber nichts zum Thema Schwangerschaft veröffentlicht, auch nichts seitdem zum Kind selbst und möchte das auch komplett getrennt halten. Und das respektiere ich sehr, das kann ich auch sehr nachvollziehen. Da gibt es auch die liebe Susanna Wurz, die auch im Anfang des Jahres Mama geworden ist. Die zeigt ihre Tochter schon regelmäßig, aber auch nie das Gesicht. Also immer wieder die Füßchen oder man hört sie eben plaudern und man sieht sie zusammen interagieren, aber man sieht nie ihr Gesicht. Und wir haben auch bei uns im Management die liebe Alina, die Alina Pirk-Ebner. Und die hat 3 Kinder, unfassbare Powerfrau. Also größten Respekt an sie, was sie schupft mit Business und Kids und allem drum und dran. Und sie zeigt ihre Kinder sehr wohl, aber man weiß zum Beispiel nicht, wo sie wohnen, in welche Schule sie gehen, wo sie Fußball spielen und so weiter und so fort. Sie veröffentlicht auch keine Fotos und kein Content aus den Kinderzimmern. Sie zeigt die Kinder auch nicht in Badeanzug oder sonst irgendwas her. Also sie ist sehr bewusst in dem Umgang, zeigt aber ihre Kinder trotzdem. Und das finde ich auch super.
Jetzt kann ich mir vorstellen, du hast vorher Ebru Erkurt genannt, dass man gar nicht gemerkt hat, dass sie überhaupt schwanger ist. Wie macht man das? Also wenn du eh die ganze Zeit dich eigentlich auch fotografierst, man sich selbst.
Das hat sie sehr, sehr geschickt gemacht. Und ich kann, wie gesagt, ihre Entscheidung auch total nachvollziehen. Und sie wird wahrscheinlich, also jetzt im Nachhinein, wenn man den Content anschaut, sieht man natürlich schon, dass sie extra weitere Sachen und sowas getragen hat, um das zu verstecken.
Ja, ich nehme also mit, es lohnt sich sehr, die Kinder auch zu zeigen und die Familie zu zeigen und den ganzen Alltag zu zeigen, dass wir sozusagen einen Vertrauensvorschuss diesen InfluencerInnen und Content-CreatorInnen geben. Und dass das Ganze aber natürlich große Nachteile hat, dass das sehr vorsichtig zu behandeln sein sollte und dass man sich, auch wenn man in Social Media vielleicht swiped und ein Kind sieht, sich mal fragen sollte, was dahinter steht oder auch wenn man eben selber postet. Vielen Dank für das Gespräch, Lydia. Hat mich sehr gefreut, dass du da warst.
Vielen Dank für die Einladung.
Euch danke fürs Zuhören und wenn es euch gefallen hat, dann freuen wir uns, wenn ihr uns weiterempfiehlt. Gebt uns auch gerne eine gute Bewertung auf Spotify, Apple Podcast oder wo immer ihr Podcast hört. Schickt uns Fragen und Feedback an podcast@derstandard.at. Wir freuen uns immer. Diese Folge wurde produziert von Christoph Neuwitt. Ich bin Natascha Ickert und sage ciao, bis zum nächsten Mal.